Ende Februar berichteten diverse Medien, dass im vergangenen Jahr weniger Geflüchtete in die EU gekommen sind. Demnach sei die Zahl der in die EU eingereisten Geflüchtete und Migranten im Vergleich zum Jahr davor um 60% zurückgegangen. Das hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex bekannt gegeben. Insgesamt seien im vergangenen Jahr noch etwas über 200.000 Menschen über die verschiedenen Routen gekommen, illegal, wie es zumindest Frontex bezeichnet. Medial wird diese Meldung als Erfolg gewertet, als Erfolg der europäischen Migrationspolitik. Was sagt dir diese Meldung, wie sie Frontex vermeldet? Also was war das Jahr 2017 aus eurer Sicht für ein Jahr?
Also zuerst muss gesagt werden, dass die Zahlenerhebung sowieso etwas recht Fragwürdiges ist. Also das sind Schätzungen, man weiß nicht genau, wie viele Menschen gekommen sind, und mit diesen Zahlen wird auch viel gespielt, auch um Angst zu machen oder auch um politisch sich gut darzustellen, gerade in Wahlkampfzeiten. Jetzt ist ja auch, wurde auch in Italien erst gewählt, davor wurde in anderen Ländern gewählt, das ist immer recht nützlich dafür. Und was auf jeden Fall dahinter steht, ist eine seit 2015, ja, ist eine Politik, die immer menschenverachtender wird, was die Migrationsbekämpfung angeht. 2015 beziehungsweise dann 2016 sind eigentlich auch in der EU viele Tabus gefallen. Also nach 2015, nachdem viele Menschen es geschafft haben, nach Europa zu kommen, da hat der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, gesagt, 2015 darf nie wieder passieren. Also so etwas darf sich nicht wiederholen. Und seitdem hat die EU und auch die einzelnen Staaten mit bilateralen Verträgen, haben die eigentlich alles versucht, damit die Menschen nicht mehr durch die Sahara nach Libyen kommen und von da nicht mehr nach Europa. Also es wurde sehr viel Wert drauf gelegt, dass man eine Grenzvorverlagerung macht. Und wenn ich meine, dass Tabus fallen gelassen sind, dann denke ich an so Beispiele wie an die jetzt verstärkte Zusammenarbeit auch mit Eritrea, was davor eher ein isolierter Staat mit einer harschen Militärdiktatur war. Da wird jetzt offen zusammengearbeitet und da wird auch nicht mehr so sehr nach Menschenrechten gefragt. Es ist jetzt wirklich primärer Fokus geworden von der EU-Außenpolitik, dass man versucht, die Migration zu bekämpfen und so zu kontrollieren, wie man sich das wünscht, was nie funktionieren wird. Aber da werden sehr viele Gelder ausgegeben, mehr als je. Und es wird mit Diktatoren immer offener zusammengearbeitet und da auch mit Milizen, also zum Beispiel im Sudan mit Hameti, das ist eigentlich eine der führenden Personen der Miliz der Janjaweed gewesen, die für sehr gravierende Massaker auch in Darfur verantwortlich sind und die jetzt unter staatlichem Schirm gefasst als Rapid Support Forces heißen die jetzt und sollen da an der Grenze Migranten davon abhalten, den Sudan zu verlassen oder in den Sudan reinzukommen. Das steht eigentlich dahinter.
Wenn wir uns jetzt weiter an dem Punkt Auslagerung des Grenzschutzes auf afrikanische Staaten noch ein bisschen aufhalten und uns das anschauen, wie sehen denn da die Abmachungen genau aus oder vielmehr, was bietet da die EU diesen Staaten auch an, um Geflüchtete nicht weiter reisen, flüchten zu lassen?
Ja, es ist tatsächlich vielleicht als politische Daumenschraube zu sehen, was da jetzt gemacht wird. Und zwar ist es seit 2016 so, dass auch vor allem die Entwicklungshilfe an eine Kooperation in der Migrationsbekämpfung gebunden ist. Also das heißt, dass Staaten, die eben kein Rücknahmeabkommen unterzeichnen, sodass Leute, also ihre eigenen Staatsangehörige, einfacher aus der EU abgeschoben werden können oder die nicht den Grenzschutz aufbauen wollen, dass die dann keine Entwicklungshilfe kriegen. Und die Entwicklungshilfe hat sich selber stark militarisiert. Das heißt, dass das neue Paradigma eigentlich ist, erst braucht man Sicherheit in den Staaten und dann gibt es Entwicklung. Also die ganzen Gelder gehen jetzt praktisch in den Aufbau von Grenzschutz, von Polizeistrukturen oder teilweise auch Militärstrukturen. Es ist ja unterschiedlich gefasst, wo Grenzschutz auch verortet ist. Und das ist sehr dramatisch tatsächlich, weil das ist dann einerseits so, dass die Gelder nicht mehr, also sehr viel weniger die Chance haben, in soziale Sektoren reinzukommen, wie Gesundheitsversorgung, Bildungsstruktur und so weiter und so fort. Und die Staaten selber sind dann auch dazu gezwungen, von ihren eigenen Geldern mehr da reinzustecken, weil nicht alles von Entwicklungshilfe getragen wird. Das heißt, es ist eigentlich eine extrem schädliche Entwicklungshilfe. Genau, also das ist praktisch weniger ein Angebot als eine Erpressung eigentlich. Und was man dabei gleichzeitig tut, ist, dass man repressiven Regimen hilft, weil durch die Ausstattung, die dann auch passiert, also es ist ein großer Technologietransfer in auch Transit- und Herkunftsstaaten zur Kontrolle von Migranten und Migrantinnen. Da zählt dann sowas dazu wie Lesegeräte für Fingerabdrücke, Software und so weiter und so fort. Und das kann auch gleichzeitig gebraucht werden gegen die Opposition. Und das schadet dann auch den Leuten in den Ländern, die sich einsetzen wollen, eigentlich für bessere Lebensbedingungen und für demokratischere Prozesse. Und ja, der EU kommt das zugute. Man hat da die Partner, denen man das liefern kann. Die machen mit bei der Migrationsbekämpfung. Und dass es dann gleichzeitig gegen Opposition verwendet werden kann, das wird kaum angesprochen. Aber die EU schafft es noch nicht, dass alle afrikanischen Staaten mitmachen. Also es passiert immer wieder, dass einige Sachen doch abgelehnt werden, weil die Forderungen von der EU, gerade auch, dass man Leute nicht mehr ausreisen lassen soll, Rücknahmeabkommen, sind extrem unbeliebt und da ist auch schon noch Widerstand da.
Kann man das aufzählen, welche Staaten neben jetzt Eritrea oder aber auch Libyen da mitmachen bei der Auslagerung des Grenzschutzes auf afrikanische Staaten? Also welche Staaten sind da Abmachungen eingegangen? Sind das so viele, dass sie kaum mehr zu nennen sind und vielleicht eher diejenigen, die dem Ganzen widerstehen, aus Gründen eher zu nennen sind?
Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil es kommt immer auf die einzelnen Punkte drauf an. Ich meine, man kann sagen, dass so Schwerpunktländer von der EU, also nach dem, das waren ja zuerst auf dem afrikanischen Kontinent westafrikanische Staaten. Das war damals noch, als viele Menschen auch auf die Kanarischen Inseln gekommen sind. Und da ist Spanien vorangeschritten und hat ganz viele bilaterale Abkommen gemacht. Es gab danach auch EU-Abkommen, das nennt man den Rabat-Prozess. Da hat man dann Staaten wie Senegal, Mauretanien, Marokko vor allem gehabt. Das hat sich dann jetzt mittlerweile ausgeweitet auf Staaten, also gerade ist ein starker Fokus auf Niger, dann auf Burkina Faso, es gibt Abkommen mit Nigeria. Und seit 2014 gibt es das Ganze auch in Ostafrika. Und da hat man Staaten wie Ägypten, was ebenfalls eine Militärdiktatur ist, dann den Sudan, demokratisch ist es da auch nicht, Eritrea, sogar Djibouti, ein kleines, logistisch sehr wichtiges Land, aber auch Kenia und Äthiopien. Also es wird praktisch immer weiter, aber man hat, wenn ich meine, dass es nicht beim allem durchgeht, dann ist es so, dass es mit einem Rücknahmeabkommen, dass das einige Länder nicht unterzeichnet haben und auch der Versuch der EU, Laissez-passer-Papiere zu erstellen. Das sind so Papiere, die ersetzen Pässe und damit kann man abschieben, weil viele Menschen, die abgeschoben werden sollen, weigern sich natürlich, einen Pass sich zu besorgen, weil sie nicht abgeschoben werden wollen, was höchstverständlich ist. Und viele Botschaften stellen die auch nicht aus, weil sie entweder sagen, das können wir nicht nachweisen und so weiter und so fort. Also das Problem der EU sind fehlende Papiere. Und diese Laissez-passer-Papiere, wenn die von Staaten anerkannt werden würden, dann könnten sie viel leichter abschieben. Und die werden von den meisten Ländern nicht anerkannt. Neulich war auch ein Fall mit Mali, dass es hier schon in den Medien hieß, Mali hätte ein Rücknahmeabkommen unterzeichnet, wodurch die Abschiebung von malischen Staatsangehörigen erleichtert werden würde. Und dann kam es aber auch zu Protesten in Mali und dann hieß es von der Seite der malischen Regierung, denn das haben wir nie unterzeichnet, weil da schon noch Druck aufgebaut werden kann. Aber es sind meistens ja eher Einzelfälle, aber viele Staaten werden grob gesehen auf jeden Fall dazu gedrängt, in irgendeiner Form zu kooperieren.
Und wenn wir jetzt von der Auslagerung des Grenzschutzes auf die afrikanischen Staaten wieder zurück in die EU blicken, da gibt es ja nach wie vor auch eine Sicherung der EU-Außengrenzen durch die Grenzschutzagentur Frontex. Und da hat auch zuletzt Ende Februar Angela Merkel gesagt, dass es deutlich mehr Personal für die Grenzschutzagentur Frontex braucht. Sie hat das gefordert. Was würde denn ein weiterer Ausbau der Frontex-Grenzschutzagentur an den Außengrenzen eigentlich so bedeuten?
Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich meine, Frontex hat sich ja schon sehr gewandelt. Also alleine 2004 ging das los, wenn ich da mich nicht irre. Das waren da nur wenige Millionen. Heute bis 2020 ist vorgesehen, mehr als 324 Millionen Euro auszugeben. Also es sind Unsummen und auch die Kompetenzrahmen wurden ja laufend erweitert. Zuletzt dadurch, dass es keine Agentur mehr ist, sondern dass es tatsächlich in die EU-Struktur aufgenommen wurde und jetzt ja der europäische Grenz- und Küstenschutz Frontex ist. Und denke, eine Ausweitung wird auf jeden Fall bedeuten, dass man auch geheimdienstliche Zusammenarbeit stärkt. Also es gibt seit 2010 ja auch den Africa Frontex Intelligence Community, wo sich Beamten von Frontex mit verschiedenen Geheimdiensten, vor allem westafrikanischer Länder, treffen und Informationen austauschen, um die Migrationsbewegung besser zu verstehen, aber dadurch nicht nur die, sondern man versteht einfach, was die Bewegung von Menschen da ist. Also das kann natürlich auch für die Geheimdienste der Austausch von diesen Informationen von Interesse sein, für die Bekämpfung von auch anderen Gruppen. Und ich denke, dass das zunehmen wird. Die Zusammenarbeit mit Drittstaaten wird wahrscheinlich zunehmen. Ich denke, was sie auch versuchen, sind die Zahl einzelner Grenzschützer zu stärken, nachdem ja beschlossen wurde, dass Frontex auch gegen den Willen von Mitgliedstaaten eingesetzt werden kann, wenn die EU entscheidet, dass betroffene Mitgliedsland eben gerade nicht in der Lage ist, die Sicherheit der Außengrenzen zu garantieren. Ich nehme das an, aber wenn man sich jetzt auch anschaut, die aktuelle Operation von Frontex Themis, die jetzt am 1. Februar gestartet ist, da sieht man auch, das soll praktisch die Sicherheit zwischen Italien und Libyen garantieren. Und das sind auch gefährliche Entwicklungen, würde ich sagen. Also einerseits zieht sich Frontex immer mehr Richtung Italien zurück, wodurch, also so aus dem Gebiet, wo die meisten Leute ertrinken, also ist definitiv nicht darauf angelegt, Leute zu retten. Und andererseits wurde der Punkt aufgehoben, dass man die Leute in italienische Häfen bringt. Und bis jetzt ist die Frage offen gelassen, wo die dann hinkommen. Also ob die jetzt auch vielleicht nach Tunesien bringen. Tunesien sagt, das wollen sie nicht. Oder in libysche Häfen, das bleibt abzuwarten. Aber Frontex ist schon ein interessantes Experimentierfeld der EU, an der kontinuierlich eigentlich gedreht wird.
Und das bedeutet ja nicht nur einen personellen Ausbau bei Frontex, sondern da werden ja auch immer wieder neue Technologien auch eingesetzt, um den EU-Grenzschutz da auszubauen, die Abschottung der EU da stärker zu machen. Und das ist ja auch was, worauf die IMI, also die Informationsstelle Militarisierung in Tübingen, drauf guckt, auf die aktuellen Entwicklungen der technologisierten Migrationspolitik der EU. Was hat sich denn da so aus eurer Sicht in der letzten Zeit sehr stark hervorgetan?
Ich meine, vor kurzem ist ein Bericht rausgekommen, in dem beurteilt wurde, wie der Einsatz von Drohnen in der Migrationsüberwachung zu bewerten ist. Und ich denke, Frontex wird wahrscheinlich versuchen, mehr Drohnen zu kriegen. Bleibt abzuwarten, ob das genehmigt wird. Und das andere, was Frontex stark macht, ist eigentlich die Auswertung von Informationen. Ich hatte das schon angesprochen mit diesem Africa Frontex Intelligence Community, dass da Datenbanken eine große Rolle spielen und dass das gepusht wird, der Austausch von Daten. Und da wird mit Frontex viel experimentiert, da werden viele Gelder genehmigt und da wird viel ausprobierend. Und das mit den Datenbanken und mit den Fingerabdrücken, da gibt es auch andere Programme von der EU, um zu versuchen, da einerseits wirtschaftlich Fuß zu fassen, indem man das den Staaten verkauft oder das auch mit EU-Entwicklungsgeldern bezahlt wird. Aber da ist eine große Konkurrenz auch mit anderen Staaten. Und andererseits spielt die Errichtung von bestimmten Strukturen und der Einführung von Überwachungstechnologien ihnen natürlich auch politisch in die Hand für die sogenannte Migrationsbekämpfung. Und ein Beispiel ist da zum Beispiel das West African Police Information System, kurz WAPIS. Da geht es auch darum, dass man praktisch den Polizeistrukturen von unterschiedlichen westafrikanischen Ländern Fingerscan-Sets, Software, Computer, Server, das ganze Programm stellt. Und die sollen dann bei jedem polizeilichen Zugriff den Leuten den Fingerabdruck abnehmen. Und das wird dann alles registriert. Und das soll der westafrikanischen Polizei in ihrer Effizienz helfen. Andererseits aber hat auch Interpol und Europol Zugang zu den gesamten Daten von dieser Datenbank. Und das wird dann auch eingesetzt für die Grenzkontrolle und auch für Abschiebungen. Also dann kann man die Personen auch einem Staat zuordnen und sie dann dahin abschieben. Und das ist zum Beispiel etwas, was sehr auf dem Vormarsch ist und wo Frontex auch auf jeden Fall in gewisser Weise mit eingebunden ist.
Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie man diesen Auswirkungen entgegentreten kann, also das heißt, wie kann man Solidarität zeigen, dann wird es ja allein schon durch die Auslagerung des Grenzschutzes auf afrikanische Staaten immer schwieriger, da irgendwie ja vor Ort an Grenzen aktiv zu sein, Menschen bei der Flucht zu helfen oder aber ihnen einfach das zu geben, was sie gerade brauchen. Wie kann aus deiner oder eurer Perspektive eine Solidarität mit geflüchteten Menschen aussehen in dieser Zeit?
Ja, ich denke, ein interessanter Ansatz ist auf jeden Fall, lokale Profiteure von dieser Abschottungspolitik auszumachen, zu markieren und sich dem entgegenzustellen, also als Ort des Protests vielleicht mal auszuprobieren. Andererseits gibt es ganz viele und kreative Formen. Also erst neulich gab es in Italien von Val di Susa, was historisch gesehen auch ein eher linkes Tal ist, wo die NOTAF sich seit, ja, ich glaube, mehr als 20 Jahren gegen so ein Großbauprojekt mit so einem Schnellzug wehrt. Und die haben gemeinsam mit Menschen ohne Papieren die Grenze nach Frankreich übertreten. Und es waren mehr als 150 Leute und die haben es geschafft, obwohl auch Polizei da war. Ich denke, das ist mutig, also gemeinsam praktisch für das Recht auf Bewegungsfreiheit einzustehen, ist natürlich nicht immer so leicht. Aber ansonsten müssen wir, glaube ich, einfach lauter auf der Straße sagen, Nein zu der Grenzvorverlagerung, Nein zu den Rücknahmeabkommen. Und da ergeben sich auch immer wieder zahlreiche Möglichkeiten.